Ich wünschte, ich könnte jetzt allen von euch so ein Glas Wasser reichen. Vielleicht hat mancher gedacht, ich wäre jetzt lieber da im Becken zur Abkühlung. Es ist Durchhaltevermögen gefragt. Vorhin hat Tobias gesagt, er hat sich eine Predigt angehört, die hat eine Stunde gedauert. Also ihr braucht keine Befürchtung haben, ich werde keine Stunde in Anspruch nehmen. Aber ich denke, es ist wichtig, nochmal so ein bisschen darüber nachzudenken, was hier gerade passiert ist und was die jungen Geschwister hier gemacht haben. Was ist eigentlich die Bedeutung? Ist es wichtig? Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich eine kurze Frage stellen. Also ich bin ja sehr interaktiv. Das schützt so ein bisschen auch davor, dass man müde wird oder auch einschläft. Was war das, die erste Tat? Ich könnte jetzt die Täuflinge fragen, vielleicht könnt ihr, habt ihr das Vorrecht, drüber nachzudenken. Und dann, wenn ihr es nicht wisst, ist kein Problem. Dann fragen wir die ganze Gemeinde. Was war die erste Tat, die Jesus tat, als er in die Öffentlichkeit trat? Was denkt ihr wohl? Also 30 Jahre wissen wir eigentlich relativ wenig über das Leben des Herrn Jesus. Wir kennen seine Geburt, wir wissen, dass er mit 12 nochmal im Tempel war. Aber ansonsten war er ein ganz normaler Zimmermannssohn. Und dann tritt er mit 30, roundabout so, in die Öffentlichkeit. Was war wohl das Erste, was er gemacht hat? Was denkt ihr? Ihr seid noch nicht dran, jetzt sind die Täuflinge dran. Was denkt ihr? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Er hat sich taufen lassen, genau. Ja, und der Text, den wir dazu lesen wollen, ist in Matthäus 3. Das habt ihr natürlich alle gewusst, ne? Klar. Matthäus 3, und ich lese die Verse 13 bis 17, und ich werde mich aber konzentrieren auf die Verse 13 und, bis 15. Und ich möchte den Text zu Anfang lesen. Da heißt es, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffneten sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als ich vorhin sagte, meine Predigt liegt da hinten aus, habe ich nicht Werbung machen wollen für mich, sondern eher, dass wenn ihr nach Hause kommt und das nochmal nachlest, auch die Texte, die wir heute betrachten, dann finde ich es wichtig, alles, was wir selber entdecken und erarbeiten oder nacharbeiten, das bleibt auch hängen und es bewegt uns mehr. Und deswegen habe ich das gesagt. Also wer Notizen macht, braucht es nicht machen, er kann gerne die Predigt nachher mitnehmen. Wir wollen uns ein paar Fragen stellen über diesen Text. Der wirft ein paar Fragen auf. Ja, warum zum Beispiel hat Jesus sich taufen lassen? Was war das für eine Taufe, von der hier die Rede ist? Das werden wir gleich uns anschauen. Dann werden wir uns fragen, warum war es wichtig für Jesus, sich taufen zu lassen? Es war offensichtlich wichtig und er hatte sogar Gegenwehr. Johannes konnte damit gar nicht so richtig umgehen. Er sagt in unserem Text, eigentlich müsste ich von dir getauft werden, nicht du von mir. Was uns sagen will, ist, dass er schon ein Stück weit wusste, dass dieser Jesus anders war, besonders war. Und dann das Dritte, wo wir uns darüber Gedanken machen wollen, ist, welche Bedeutung hat die Taufe? Und da gehe ich so ein bisschen auch auf euch Täuflinge ein, werde dann das so ein bisschen praktisch versuchen zu machen für euch auch, dass ihr da was mitnehmen könnt. Und das wird so ein bisschen unser Fahrplan sein. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Text gelesen habe, ist, woher kommt eigentlich die Taufe? Habt ihr euch da jemals drüber nachgedacht? Wo ist dieses Konzept oder dieser Gedanke überhaupt entstanden? Und wenn ihr da ins Alte Testament schaut, könnt ihr machen, werdet ihr nicht viel finden. Eigentlich kann man sagen, dass die Taufe, von der hier die Rede ist, eigentlich mit Johannes sozusagen seinen Anfang hatte. Und ich glaube, dass hier auch ein Stück weit ein Prototyp ist, der sich dann weiterentwickelt hat bis hin zur Gemeinde und den Apostelgeschichte natürlich, werden wir gleich nochmal anschauen. Aber Johannes, wird uns hier gesagt, war ein Vorläufer, ein Wegbereiter. Ja, er wird in Jesaja 40,3 genannt. Eine Stimme, die zitiert er auch, eine Stimme aus der Wüste bereitet mir den Weg. Und in Malachi 3,1 finden wir das auch. Aber es antwortet immer noch nicht die Frage, wo kommt eigentlich der Gedanke der Taufe her, wenn wir ihn so im Alten Testament nicht finden können. Und ich glaube, ein kleiner Hinweis, den wir finden, finden wir in Johannes 1, Vers 29 bis 34. Da heißt es folgendermaßen über Johannes und die Begegnung mit Jesus. In Johannes 1, Vers 29 bis 34. Und ich glaube, da haben wir so ein Stück weit einen Hinweis, wo es herkommt. Und die Frage ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil am Ende des Tages wissen wir, wo alles herkommt. Aber es heißt hier, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, damit er Israel offenbar würde. Darum bin ich, Johannes, gekommen, mit Wasser zu taufen. Hier sehen wir schon einen Hinweis. Und Johannes bezeugt und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wo finden wir in dem Abschnitt einen Hinweis, wie die Taufe sozusagen ins Leben gerufen worden ist? Ich denke, wir finden es in Vers 33. Da heißt es, und ich erkannte ihn nicht, aber der mich sandte. Wer war das? Von wem wurde Johannes gesandt? Was denkt ihr? Von Gott. Genau. Er war von Gott als Wegbereiter für Jesus bestimmt worden. Und ich will jetzt nicht auf seine Lebensgeschichte eingehen, aber, und dann heißt es weiter, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen. Also Johannes hat das nicht irgendwie entdeckt oder gedacht, ist eine gute Sache, wenn Leute unter Wasser gehen, ja, im Jordan getauft werden, sondern er war beauftragt von Gott und die Taufe war sozusagen ein Mittel, die Menschen darauf vorzubereiten, dass dieser Jesus kommen wird, der die Sünde der Welt tragen wird. Ja, also obwohl hier natürlich in unserem Kontext, und wenn wir zurückgehen zu unserem Text in Matthäus 3, wir feststellen werden, dass diese Taufe jetzt nicht direkt sozusagen mit dem zu tun hat, eher indirekt oder vorbereitend ist, denn die Taufe, die Johannes tat, lesen wir, wenn wir zurückgehen in Kapitel 3, Matthäus 3, Vers 5 und 6, da heißt es, da zog zu ihm hinaus, also das Volk, Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Ja, das war die Taufe, die Johannes vollzog. Es kamen Menschen zu ihm, zum Jordan, die ihre Sünden bekannten. Und aufgrund ihres Bekenntnisses sozusagen hat er sie getauft. Es war vorbereitend. Er bereitete das Feld vor für den kommenden Messias, für den Retter der Welt. Das ist die Taufe zur Buße. Das war so die Grundlage. Aber wir werden feststellen, und jetzt lese ich mal ein paar Texte in Johannes 4, Vers 1 und 2. Da heißt es folgendermaßen, das hat da seinen Anfang gefunden, aber es geht weiter. Da heißt es, als nun der Herr, also Jesus, erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, also dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Wir sehen also hier, das geht weiter. Auch die Jünger Jesu tauften die Menschen, die zum Glauben kamen. Ja? Und so sehen wir eigentlich, wir haben schon heute gehört von Matthäus 28, der Missionsbefehl spricht auch davon, dass wir zu Jünger machen sollen, sie taufen sollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es zieht sich wie ein roter Faden dann weiter in Apostelgeschichte 2,38, ich will jetzt nicht alles lesen, aber könnt ihr nachlesen zu Hause, ist, da haben die Leute Petrus gefragt nach seiner ersten Predigt, was sollen wir tun? Da sagt er, tut Buße und lasst euch taufen. Und das waren 3000 Leute, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ja, wir haben heute 4 Täuflinge und wir sind schon 1,5 Stunden unterwegs. Ja, jetzt überlegt mal, 3000 an einem Tag. Das war ein Megajob. Ich weiß nicht, ob Eddie, ich glaube, da wären wahrscheinlich mehrere im Gange gewesen sein. Ja, wenn das einer nur gewesen wäre, das wäre ja eine Monsteraufgabe gewesen. Aber, und in Römer Kapitel 6 haben wir heute auch schon was gehört, hat Joel schon vorgelesen. Interessant ist, da wird ja uns so ein bisschen die Bedeutung der Taufe erklärt. Und wenn man weiß, dass Paulus, der den Brief an die Römer schrieb, aus Korinth, nie selbst in Rom war und trotzdem über die Taufe so sprach, als wenn alle, die er, zu denen er geschrieben hat, über die Taufe spricht, setzt ein Stück weit voraus, dass er davon ausgegangen ist, dass die Christen damals in Rom alle getauft waren. Was will uns das sagen? Das ist ja die Frage. Und ich möchte eine gewagte Aussage machen jetzt. Ich glaube, dass im Neuen Testament alle Gläubigen, die zum Glauben kamen, es gibt eine Ausnahme, kommt ihr bestimmt auch drauf, alle getauft wurden. Das war das Normale, dass wenn ein Mensch sich bekehrte, und wir wissen ja auch, wir haben von den Kämmerer gehört, wir haben von Lydia, wir können vom Kerkermeister. Sobald ein Mensch zum Glauben kam, zum lebendigen Glauben, wurde er sofort getauft. Ja, das war ein ganz normaler Prozess oder ein Ablauf, der da stattfand. Und deswegen komme ich zu der Meinung, dass im neutestamentlichen Sinne alle Gläubigen, die Jesus persönlich erfahren haben, auch getauft wurden. Bis auf eine Ausnahme. Welche war das wohl? Genau, der Schächer am Kreuz. Ja, er sagte, noch heute wirst du mit Jesus, sagte zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, aber der konnte jetzt nicht mehr getauft werden. Ja, die Chance war nicht da. Aber was ich damit sagen will, ist, dass dieses Ereignis, diese Taufe, ein ganz wesentlicher Bestandteil des Glaubenslebens ist. Ja, und dass Jesus und seine Jünger und die Apostel und auch die Geschichte uns lehrt, dass das ein wesentlicher Bestandteil war, der Bekehrung auch. Was uns zu dem nächsten Punkt führt, warum ließ sich dann Jesus taufen? Mit einer Taufe zur Buße. Und da kommen wir so ein bisschen auch in die Inhalte der Taufe hinein. Die Leute, die damals zu Johannes kamen, die kamen, um ihre Sünden zu bekennen. Wie war das mit Jesus? Was hat er bekannt? Was denkt ihr wohl? Er konnte gar keine Sünden bekennen, weil er keine hatte. Aber warum ließ er sich dann taufen? Das ist ja eine wichtige Frage. Gehorsam. Wir finden die Antwort eigentlich in unserem Text. Und das ist das Schöne, wenn man die Bibel liest, aufmerksam liest. Die Bibel erklärt sich selbst. Ja, die Fragen, die wir stellen, die finden wir, die Antworten finden wir in der Bibel. Und wenn wir mal genau hineinschauen in den Text, erklärt Jesus das selbst, warum er diese Taufe vollzogen hat, obwohl er ohne Sünde war und auch nichts bekennen konnte. Sagt er in unserem Text in Vers 14 und 15, da wissen wir, Johannes hatte damit auch ein Problem. Er hatte Jesus noch nicht wirklich so in der Gänze erkannt. Das kam erst, nachdem er den Geist Gottes sozusagen wie eine Taube auf ihn herabgestiegen ist. Ja, da hatte er so die Bestätigung. Aber in diesem Moment dachte er erst, also ja, Jesus, ich muss getauft werden von dir. Ich habe es nötig. Und dann sagt Jesus, gibt Jesus die Antwort auf diese Frage, warum er sich hat taufen lassen. Und die steht in Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn so gebührt es uns. Wenn ihr die Bibel lest, immer ganz wichtig zu gucken, da stehen einzelne Worte, sind so wichtig. Warum sagt er nicht, denn so gebührt es mir? Hätte er sagen können. Aber er bezieht Johannes mit ein, weil es war Plan Gottes. Das, was Johannes tat mit Jesus, das war von Gott geplant. Und er war Teil dieses Ereignisses. Ja, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Aspekt der Taufe. Und warum sich Jesus hat taufen lassen. Und ich glaube, dass hier im Kern sozusagen ausgesagt wird, Jesus identifiziert sich mit den Menschen, mit Sündern. Obwohl er ohne Sünde ist und war und immer sein wird, hat er doch ein Herz für uns. Wir haben es vorhin schon oft gehört, dass Livia hat es, glaube ich, gesagt, sehr häufig, ja, dass Gott mich liebt, dass er ein Interesse an meinem Leben hat. Dieser Gott will uns nahe sein. Und ein Stück weit sehen wir hier, dass Jesus mit diesem Akt der Taufe, obwohl er ohne Sünde war, ja, sich eins macht mit den Sündern. Ein Interesse hat. Sich identifiziert mit uns Menschen, die wir gefallen sind und von Gott getrennt leben. Aber es hat auch noch einen anderen Aspekt. Es hat den Aspekt, dass Jesus wusste, dass mit der Taufe auch etwas anderes verbunden ist, das er schon sah und was später auf ihn zukommt. Und Lukas Kapitel 12 berichtet davon. Da sagt Jesus folgendermaßen, er benutzt den Begriff Taufe, aber in einem anderen Zusammenhang. Da sagt er Folgendes, und Jesus wusste das. Da sagt er in Vers 49, in Kapitel 12, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen und ich wünschte, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Welche Taufe ist hier gemeint? Was ist die Symbolik hinter der Taufe? Haben wir heute von Joel auch schon gehört. Jesus wusste, dass diese Taufe beinhaltet, dass er sterben musste, ins Grab gelegt werden musste, so wie die Täuflinge ins Unterwasser getaucht werden. Die sind alle wieder hochgekommen. Ja? Aber Jesus wusste, dass diese Taufe schon ein Bild dafür war, dass er eines Tages am Kreuz hängen wird und sein Leben lassen muss. Das war der Plan Gottes. Und deswegen ist die Symbolik oder dieses Bild der Taufe ja sehr eng verknüpft, eigentlich eine Vorausschattung in Bezug auf Jesus zumindest, auf das Kreuz. Er macht sich eins mit den Geschöpfen, obwohl er ohne Sünde ist. Und da kommen wir schon zum dritten Punkt und wir sind schon auf der Zielgeraden. Könnt ihr noch? Ja? Ich weiß, es ist heiß. Ich schwitze auch. Ja, aber ihr schafft das. Welche Bedeutung hat dieses Ereignis dann für Jesus und auch für uns? Wir haben schon gesehen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, das war der Plan. Deswegen ließ sich Jesus taufen. Und das beinhaltet natürlich eine ganze Menge. In Matthäus 5, könnt ihr später nachlesen, 17 und 18 heißt es, da sagt Jesus von sich selbst, ich bin gekommen, nicht dass ich das Gesetz auflöse, sondern was tue? Es erfülle. Ja, es erfülle. Weil er war der Einzige, der das konnte. Denn er war ohne Sünde. Und er hat gesagt, das Gesetz tue ich nicht beiseite, sondern ich halte es und ich erfülle es. In 1. Korinther 15, 45, 47 wird von dem ersten Adam gesprochen und dem zweiten Adam. Der erste Adam hatte versagt. Sünde kam in diese Welt. All die Not, die wir hier sehen auf dieser Welt, ist dadurch entstanden, dass ein Mensch sich von Gott entfernt hat. Der Mensch, Adam, der erste Adam, ja, er hat seinen eigenen, er wollte selber sein wie Gott. Und dadurch kam der Tod und das Leid in diese Welt. Und jetzt spricht die Bibel von einem zweiten Adam, einem zweiten Menschen, der aber vollkommen war. Und der gekommen ist und gesagt hat zu Gott, seinem Vater, der vom Himmel kam, auf diese Erde, der gesagt hat, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun, der im Himmel ist. Jesus hat den Willen des Vaters in Vollkommenheit ausgeführt. Und dieser Wille Gottes beinhaltete das Kreuz. Und das war notwendig, um Rettung zu erfahren. Und ich möchte noch zwei Texte lesen und dann sind wir auch schon fast durch und dann nochmal zwei Geschichten für euch und so eine praktische Anwendung hineinlegen. Und zwar in Jesaja 53. ist ein wunderbarer Text, der 700 Jahre vor Christus durch Jesaja und Gottes Geist geschrieben worden ist. Aber ich möchte diese Worte mal lesen, einfach gar nicht groß kommentieren, weil die sprechen für sich, was so ein bisschen ja den Herzschlag des Herrn Jesus ausmacht. Auch die Liebe, die er hat zu uns Menschen und was er bereit war, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben, für dich zu geben. Und das wird so beschrieben in Jesaja 53, 1 bis 7. Ich lese das mal vor und hört einfach nur mal zu. Da heißt es: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er, und jetzt wird Jesus sozusagen beschrieben, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. So wird Jesus beschrieben. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Das ist gewaltig. Und dann heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. So wird Jesus beschrieben, als er auf diese Welt kam. Das hat er alles, er hat die Herrlichkeit, die er hatte beim Vater, verlassen. Und wurde Mensch, nahm Menschgestalt an, so wie du und ich. Und er wird so beschrieben, da war nichts Glamouröses, da war nichts zu sehen. Die Menschen haben ihre Augen vor ihm abgewandt. Und das hat er alles getan, um uns zu retten, so wie wir es hier gelesen haben. Und ein anderer Text, ich möchte das jetzt gar nicht groß kommentieren, in Hebräer 4, die diese Identifikation, aber auch dieses Herz, diesen Herzschlag Gottes in Jesus sozusagen uns zeigt, finden wir in Hebräer 4, 14 und 15. Da heißt es, da wir nun einen hohen Priester haben, hier wird Jesus als der hohe Priester, der zwischen dem Volk und Gott vermittelt sozusagen, so war es damals im Alten Testament. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, denn da kam Jesus her, vom Himmel. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn, und jetzt wird er erklärt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte. Mit unseren Schwachheiten. Sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Boah. Wir haben einen Gott, wir haben Jesus, der in allem versucht worden ist, wie du und ich. Und der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Ist das nicht herrlich? Er identifizierte sich mit uns. Und er weiß, was wir durchleben. Und welches Leid. Und das Schöne ist, in all den Versuchungen, die auch an ihn herantraten. Und wenn wir die Taufe jetzt nehmen, wisst ihr, was nach dem Ereignis, wo Jesus getauft worden ist, was das nächste war? Was er erlebte? Weiß das jemand? Er wurde vom Geist in die Wüste geführt und versucht, 40 Tage. Ho, ho. Versteht ihr, das ist so gewaltig, darüber nachzudenken. Und das hat alles auch mit der Taufe zu tun, dass Jesus sich mit uns identifiziert, auch mit seiner eigenen Taufe, aber auch später dann. Ja, er ist ein Gott, der mitleidet, der mitkämpft und der den Sieg errungen hat am Kreuz in Jesus. Was bedeutet das nun heute für uns, heute Morgen? Und da möchte ich eher euch vier jetzt mal ins Visier nehmen. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht. Die eine habe ich jetzt am Freitag auch in der Jugend gelesen, also nicht erschrecken, die kennt ihr schon, aber die andere wahrscheinlich noch nicht. Aber ich möchte zwei kleine Geschichten lesen und ich möchte euch das so ein bisschen mitgeben auch. Oder wir sehen auch ein Stück weit schon in eurem Leben, das zum Vorschein kommt. Die eine ist von einem dänischen Theologen, Søren Kierkegaard. Überschrieben ist die Geschichte mit, was nützt denn die Flügel, wenn man nicht fliegt? Das ist die Überschrift. Der dänische Theologe Søren Kierkegaard verglich die Christen einmal mit Gänsen. Also Gänse, ne? Also Gänse, ja. Wissen wir alle. Die auf einem Hof leben. An jedem siebten Tag wird eine große Parade veranstaltet. Dabei steht der beredsamste Gänserich, in dem Fall ich, oder auch nicht, auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Dabei erzählt er Beispiele aus der Geschichte der Vorfahren. Immer wieder aber wird auf die herrlichen Zeiten verwiesen, in denen einst die Ahnherren sogar zu fliegen wagten und dabei ganze Erdteile überquert haben sollen. Der Redner lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Dabei sind die Gänse tief beeindruckt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und drücken die Flügel fest an den Körper. Auf dem Weg nach Hause loben sie dann noch lange die gute Predigt. Das weiß ich nicht, ob das heute der Fall sein wird, aber zumindest in der Geschichte. Aber das, da heißt es, die gute Predigt und den beredsamen Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nämlich nicht. Was denkt ihr wohl? Fliegen. Sie fliegen nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie fliegen nicht, denn das Korn war gut und der Hof ist sicher. Was will uns diese Geschichte sagen? Wir Christen sind bestimmt zum Fliegen. Was heißt das jetzt? Ihr habt einen Start gemacht, auch mit der Taufe. Ihr habt euch rausgewagt aus dem Hof, aus dem sicheren Hof und habt gesagt, ich will mich öffentlich für Jesus, zu Jesus bekennen. Ja? Und das ist gut und ich finde das klasse. Ja, aber das ist ein Anfang. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr immer wieder diese Geschichte auch vielleicht ein Stück gleich verinnerlicht und sagt, ich bin bestimmt zum Fliegen. Ja, dass ihr ein Leben, ihr könnt ein Leben führen mit Jesus, das über den Wellen und den Herausforderungen des Lebens funktionieren kann. Und das ist immer wieder eine Entscheidung, die ihr trifft. Und das trifft nicht nur auf die Täuflinge zu, sondern auf uns alle. Ich bin mit 21 getauft worden, also schon ziemlich lange her. Und ich stehe immer noch genauso in dieser Herausforderung. Immer wieder neu zu lernen, als Christ zu fliegen. Sich nicht mit dem Boden und mit dem Acker und vielleicht auch mit der Gemeinde zufrieden zu geben und zu sagen, ach, das ist so kuschelig und so schon nett. Das stimmt ja eigentlich nicht, ne? Ist nicht wirklich immer so nett. Aber wir sind eigentlich dafür bestimmt, rauszugehen, Menschen von Jesus zu erzählen. Das Leben als Christ zu leben in unserer Gesellschaft mit all den Herausforderungen, das ist das, was Gott von uns möchte. Und das wünsche ich euch, dass ihr das mitnehmt und dass ihr diese Herausforderung annehmt und das Wasser und die Taufe ist so ein Stück ein Startschuss, ja, dieses öffentliche Bekenntnis für die himmlische, also die himmlische Welt, aber auch die Welt, in der wir leben. Ja, es ist ein öffentliches Bekenntnis, aber es hört da nicht auf, sondern Gott möchte, dass wir immer wieder lernen zu fliegen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite, die ich euch mitgeben möchte, auch sehr eng gekoppelt mit der Taufe, denke ich. Ein Gutsherr suchte einen neuen Kutscher. Es melden sich drei bei ihm. Er fragte den ersten, das war jetzt die Aufgabe, wie nahe kannst du an einen Graben vorbeifahren, ohne umzukippen? Das war die Herausforderung. Nun, antwortete der erste, ich denke bis auf 20 Zentimeter. Und du, fragte den nächsten, den zweiten, bis auf 10 Zentimeter. Und dann wandte er sich natürlich zum dritten und du, was wandt? Und mein Treuer, sagte der Kutscher, mein Treu, also das ist eine etwas ältere Geschichte, rief er mit ehrlicher Bestürzung, vom Graben bleibe ich lieber weg. So weit, wie es geht. Welchen Kutscher hat er wohl genommen, der König? Was denkt ihr? Den letzten. Ja? Weil er gesagt hat, an den Graben will ich gar nicht so dicht dran. Das ist viel zu gefährlich. Ja? So weit weg, wie es nur geht. Was will uns die Geschichte sagen? Es wird eine große Herausforderung sein. Wir leben in einer Welt, die eigentlich Gott nicht sucht, die Gott nicht meint. Und es wird immer wieder ein Kampf sein. Ich habe schon gesagt, die Taufe, nachdem Jesus die Taufe vollzogen hatte, kam er in die Wüste. In Römer 6, Vers 11 heißt es, dass wir uns für tot halten sollen der Sünde. Und das wird ein ständiger Kampf sein. Aber er ist wichtig. Und die Kraft, die wir dazu brauchen und die Kraft, die wir jeden Tag nötig haben, ist am Kreuz errungen worden. Das schaffen wir nicht alleine, sondern es heißt, zu lernen, aus der Kraft Gottes zu leben und der Sünde zu widerstehen. Ja? Und das ist das, was diese Geschichte uns lernen will. Halte möglichst großen Abstand von Sünde in deinem Leben. Das wird dir nicht immer gelingen. Das wird uns nicht immer gelingen. Aber es sollte unser Bestreben sein. Sollte unser Ziel sein, möglichst weiten Abstand zu halten vom Grab. Ja? Und ich schließe jetzt sind wir tatsächlich durch, mit einem Bibelvers, den ich persönlich sehr mutmachend finde. Und den gebe ich euch allen vier mit. Ich habe jetzt nicht für jeden einen. Aber im 1. Johannes, vielleicht kennt ihr den Vers, 1. Johannes 4, Vers 4, kann man sich leicht merken. Da sagt Johannes Folgendes: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, und da kommt es jetzt drauf an, weil der in euch ist was? Größer, stärker als der in der Welt ist. Das ist die Verheißung, die wir haben. Weil der größer ist, als der in der Welt ist. Jesus ist größer. Ja, und mit ihm können wir ein siegreiches Leben führen. Das wird uns nicht immer gelingen, aber das sollte unser Bestreben sein. Und das wünsche ich euch, dass ihr diesen Vers so für euch mitnehmt auch, welcher in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du bereit warst, für uns am Kreuz zu sterben, für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt. Ob er das glaubt oder nicht, es ist so. Du bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, Herr. Und vielleicht sitzt hier heute Morgen jemand, der sagt, ich bin eigentlich verloren. Ich brauche Rettung. So möchte ich dich bitten, dass du zu dieser Seele, zu dem Menschen sprichst und dieser Mensch Rettung erfährt. Herr, du kennst die Herzen, du kennst unser Herz, du kennst mein Herz. Und auch wenn wir über die Taufe nachdenken, mit Christus gekreuzigt und auferstanden zu einem neuen Leben, Herr, wir wissen alle, das ist herausfordernd. Und so wollen wir dich bitten, dass wir auch durch die Täuflinge, die uns heute Morgen ihr Zeugnis geteilt haben, wieder neuen Mut fassen, wo wir versagen, wo wir kämpfen, vielleicht Niederlagen immer wieder erleben. Herr, dass wir Mut fassen, dass wir wissen dürfen, du bist größer als jede Herausforderung in unserem Leben. Danke, dass du mit uns gehst, dass du mit uns leidest und mit uns siegst auch. Wir preisen dich, dass du mit uns zum Ziel kommen wirst. Denn du hast alles am Kreuz dafür getan. So danken wir dir dafür, in Jesu Namen. Amen.